Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Sitz gerade, pupple nicht, nimm den Ellenbogen vom Tisch, hör auf zu quatschen, sei leise, kannst du nicht lauter sprechen? Nuschle doch nicht so, bilde mal ganze Sätze, sag mal, hast du keinen Kamm gefunden? Hast du auch ein sauberes Taschentuch? Wasch dir mal die Hände. Ermahnungen, ja. Wer hat das nicht im Hinterkopf? Die ewigen Ermahnungen als Kind und Jugendlicher. Früher haben wir es gehasst. Die Lehrer, die Eltern, die Pfarrer, die Tanten, die Omas, wer auch immer an uns herum erzogen hat, große Schwestern. Mancher wurde so viel gemahnt in seinem Leben, dass er als Erwachsener immer noch ganz unsicher ist und immerzu denkt, ich mache sowieso immer alles verkehrt. So viel ist er ermahnt worden. Aber mal ehrlich, er kann sich nicht erinnern, dass er mit einer ähnlichen Flut an Ermahnungen seine eigenen Kinder oder andere Menschen auch schon beglückt hat, die ihn selber früher so angenervt haben. Aber wer lässt sich schon gern ermahnen? Manche Ermahnung nervt nur, weil man ziemlich genau merkt, der andere mahnt ausschließlich, weil er schlechte Laune hat. Eigentlich ist das, was er anmahnt, überhaupt gar nicht schlimm, aber er ist schlecht drauf, er hat eine schlechte Laune. Er ist ein Prinzipienreiter. Im Grunde sind Ermahnungen ja gar nichts Schlimmes, gar nichts Schlechtes. Sie zeigen im Grunde Interesse an mir. Ich glaube, dass mancher zu wenig gemahnt wurde in seinem Leben. Ja? Aus manchem wäre ein ziemlich taffer Erwachsener geworden, wenn er als Kind vielleicht ein bisschen erzogen wurde. Ja? So Beispiele sind uns auch vielleicht im Kopf. Also Ermahnungen sind auch etwas, was Interesse an mir signalisiert. Manche Ermahnungen zeigen auf der anderen Seite auch wirklich, was nötig ist. Was sich noch ändern muss in meinem Leben, was nicht so bleiben sollte, was besser werden kann. Manchmal ist eine Ermahnung so ein Impuls, ja, der etwas in Gang setzt, was ein Weiterkommen bedeutet, was eine echte positive Entwicklung zeigt. Ihr Lieben, ich glaube, genauso wie Paulus verstanden werden mit seinen Mahnungen am Ende des Briefes, der uns heute beschäftigt, der zweite Brief an seine Gemeinde in Korinth. Beinahe 2000 Jahre alt ist dieses Schreiben. Und es zeigt uns etwas von dem großen Geheimnis dieses Buches, denn dieser eine Vers mit seinen drei Ermahnungen, der ist heute genauso aktuell wie damals. Paulus beginnt mit den Worten: Schließlich, liebe Schwestern und Brüder. Schließlich, nun könnte man sagen, na ja, also was ich auch noch sagen wollte, ist nicht mehr so wichtig, aber ich weiß nicht, ob Sie das Achtergewicht kennen, ja, das gibt es in deutschen Märchen und anderswo auch, aber da lässt sich es am deutlichsten machen. Der kleine Bruder, ja, der kleine Hans, ist immer der, der am Ende am schlauesten ist. Ja. Die großen Brüder, die hacken immer auf dem rum. Oder die kleine Schwester, die ist am Ende die schönste und die wird die Prinzessin oder die Königin. Und die letzte Fee, die 13., das ist die gefährlichste. Ja. Das meint man mit Achtergewicht. Also am Schluss kommt was, was am Ende hängen bleibt, was am Ende eigentlich ganz wichtig ist. Und genau so ist das bei Paulus. Ich lese also aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 13, ab Vers 11. Schließlich, liebe Schwestern und Brüder, freut euch. Lasst euch innerlich festigen. Nehmt euch meine Ermahnungen zu Herzen, seid auf Einigkeit aus und lebt in Frieden miteinander. Dann wird der Gott, der Liebe und Frieden schenkt, mit euch sein. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Alle Heiligen lassen euch grüßen. Ich wünsche euch allen die Gnade, die der Herr Jesus Christus gewährt. Ich wünsche euch die Liebe, die Gott schenkt und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist bewirkt. Wir beten. Herr, dein Wort spricht hinein in unsere Welt und in unseren Alltag. Wir bitten dich, öffne unsere Augen und unser Herz und heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ihr Lieben, drei Mahnungen, drei Gedanken. Zunächst, freut euch. Das ist nicht die Ermahnung zu keep smiling. Ja, oder lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen. Und ich lächelte und ich war froh und es kam schlimmer. Es geht nicht um eine aufgesetzte Freude, die im Alltag einfach die Not ignoriert Oder die sich flüchtet in die Spaßgesellschaft, die sich stundenlang Comedy im Fernsehen reinzieht, aber im Zwischenmenschlichen, in der Nachbarschaft oder in der Familie, in der Klasse oder auf Arbeit nur heruntergezogene Mundwinkel kennt, die mehr herumgiftet, als dass sie Freude versprüht, schon bei Kleinigkeiten einschnappt und der das Lachen ganz schnell im Halse stecken bleibt. Ja, da ist jemand, der lacht einen ganzen Abend vor Extra 3 und Comedy und dann ist sein Bier alle und der muss runter im Keller und ihm begegnet jemand im Hausflur und da ist nur Müffeln und Murren und da ist das ganze stundenlange Blackern nichts mehr wert. Freut euch! Paulus meint ein Trotzdem des Glaubens. Eine Freude, die von innen kommt, eine Freude, die, wie Paulus im Römerbrief sagt, die mit den Traurigen weint und mit den Fröhlichen lacht. Freude, die nicht aus gespielter Erheiterung entspringt, sondern aus der Gewissheit der Nähe Gottes. Freut euch, will sagen, macht die Augen auf. Guck mal ein zweites Mal hin, nimm mal die Spuren Gottes wahr in deinem Leben. Sieh mal an, was Gott dir Gutes getan hat, vor allem vergiss es nicht, alle Augen auf dich, den Gott, der größer ist, größer auch als mein kleiner Frust, der mich auf andere Gedanken bringt, der mein Herz nochmal drehen kann. Es ist so vieles, was wir bedenken können, so viel Bewahrung, so viel Führung in unserem Leben, so viel Nähe Gottes, die wir so leicht übersehen. Es ist die Einladung, sein Kind zu sein, mit ihm zu leben, jeden Tag an den hellen und an den dunklen, an den mit Erfolg und Misserfolg, bei Höhen und bei Tiefen. Es ist eine Freude, die in tiefere Tiefen geht, als sie gute Laune jemals erreichen kann. Ich glaube, worum es Paulus geht mit diesem Freut euch, ist eine dankbare Grundeinstellung zum Leben, die sich dem Glauben an Gott verdankt. Also rechnen Sie mit ihm, ihr Lieben, ihr liebe Gemeinde, dass Gott wirklich ist, dass er an eurer Seite ist, dass er ansprechbar ist, gegenwärtig. Nicht als Notnagel, vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die Predigt von vor 3 Wochen, nicht als Notnagel oder als einer, dem man am Ende die Schuld in die Schuhe schieben kann, sondern als ein Freund, der mitgeht durch dick und dünn, der dir die Augen öffnet für seine Spuren auf die Fingerzeige seiner Macht. Also leben wir mit ihm, teilen wir unser Leben mit ihm und ja, sehen wir auf das, was er tun kann. Freut euch, das kann man nicht anordnen, nach der Devise lächeln bitte, aber man kann seine Sichtweise ändern, man kann von einem halb voll zu einem halb leer, nein, andersrum, ja, habt ihr aufgepasst? Also von einem halb leer zu einem halb voll Typen werden. Offen bleiben dafür, dass die Welt und auch mein eigener Alltag mit den Augen des Glaubens betrachtet noch einmal ganz anders aussehen kann als auf den ersten Blick. Eine zweite Mahnung, lasst euch innerlich festigen, lasst euch ermahnen. Das ist so eine Grundsatzermahnung, lasst dich ermahnen. Das ist, glaube ich, noch schwerer als freut euch. Wer lässt sich schon gern ermahnen? Aber wer ehrlich ist, der weiß, etwas so zu machen, wie man es immer macht, ist noch keine Garantie dafür, dass man es auch richtig macht. Oder etwas so zu sehen oder einzuschätzen, wie es alle tun, heißt noch nicht die Wahrheit erkennen. Wir hatten einen Professor für Ökumenik in Halle, als ich studiert habe, Helmut Obst. Der hat uns immer beigebracht, so über die ganzen anderen Kirchen und Gemeinschaften und Sondergruppen und Sekten und Freikirchen und was weiß ich, alle möglichen Gruppen wurden da. Und der hat uns eines ins Herz gesprochen, hat gesagt, jede Gemeindeneugründung, jede Freikirche, jede Sondergemeinschaft, jeder Kirchenaustritt ist ein Schuldschein. Ist etwas, was jemand dir sagt, das war nicht gut bei dir in deiner Gemeinde, in deiner Kirche. Nun muss man überlegen, manche Schuldscheine sind gedeckt, manche auch nicht. Ja, manche gründen irgendwas, weil sie, oder treten aus, weil, was weiß ich. Aber jede Freikirche ist ein Schuldschein. Wisst ihr, dass wir das so machen hier bei uns in Elbingerode, ist noch kein Garant dafür, dass wir das richtig machen. Und wir brauchen eine große Offenheit dafür, zu sagen, wir gucken auf das, was Gott von uns will. Das, was wir anders machen können, weil es anders besser ist. Nur weil wir es machen, nur weil wir etwas tun, ist es deswegen nicht richtig. Und das stimmt für uns als Gemeinde und das stimmt für jeden einzelnen Menschen auch. Ja, ich weiß, also Kinder muss man pazifistisch erziehen. Das muss man. Es geht gar nicht anders. Ja, die dürfen nicht mit Pistolen spielen. Und das ging bei mir wunderbar. Das konnte ich. Ich war ein wunderbarer, exzellenter Vater, mit der pazifistische Erziehung 100% beherrscht hat. Bis mein erster Sohn 2,5 war. Dann war der Stock die Knarre und dann wurde rumgeballert, was das Zeug hielt. Und dann ist das auf einmal richtig, dass Kinder mit Pistolen spielen? Nee. Hä? Oder so lange ist Ehrlichkeit und Treue richtig, bis ich selber falsch mache. Dann fällen mir auf einmal 1000 Ausreden ein, warum das Ganze auf einmal jetzt doch in Ordnung ist. Lasst euch ermahnen. Nur weil wir es so machen, ist es nicht richtig. Ich glaube, es gibt so 3 verschiedene Arten von Ermahnungen. Ja? Es gibt störende Ermahnungen. Ja? Das ist, wenn einer immer zu schringelt. Lass das mal popeln, ja, und so weiter. Hatten wir gerade. Das ist störend, ja. Und dann gibt es zerstörende Ermahnungen. Das gibt es wirklich, wenn jemand permanent von anderen gegängelt wird und immerzu den Eindruck hat, ich mache gar nichts richtig. Und dann gibt es verstörende Ermahnungen. Und das sind die guten. Ermahnungen, die mich aufrütteln, die mich durcheinander bringen, die mir sagen, ändere. Offenheit für Veränderung. Denk mal an Nikodemus, an den alten Mann, so ein alter Knacker, der kommt da zu Jesus heimlich nachts, weil er sich schämt, dass er so eine Frage hat. Wie kann ich mein Leben noch mal ändern, Jesus? Lasst euch ermahnen, ist eine durch und durch christliche Aufforderung, weil wir eben als Christen nicht davon leben, uns selbst zu rechtfertigen. Es gibt in der Bibel eine wichtige Unterscheidung, das ist die zwischen Tat und Täter. Und die zwischen Sünder und Sünde. Und wenn du etwas tust, was Gottes Willen nicht entspricht, dann ist das Sünde und dann ist das falsch. Und dann bleibt das falsch. Aber was auch bleibt, ist, dass Gott dich liebt. Es ist immer so. Egal, was du tust, seine Hand ist ausgestreckt. Er sucht dich immer, auch wenn er das, was du vielleicht tust, für ganz verkehrt hält. Das ist der Unterschied zwischen Tat und Täter, zwischen Sünde und Sünder. Und das ist genau das, was das Kreuz sagt, das wohl christlichste Symbol überhaupt. So sehr liebe ich dich, dass ich dein Versagen auf mich nehme, weil er dich gemacht hat. Was dich gerecht macht, sind nicht deine guten Ausreden oder deine weiße Weste, sondern seine Gnade. Paulus bringt das mal auf den Punkt und sagt, Gott beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Feinde waren, als wir noch Sünder waren. Wer sich von Gott vorbehaltlos geliebt weiß, der darf aufhören, das für gut und richtig zu erklären, was er selber falsch macht. Lasst euch ermahnen, meint, glaubt, dass ihr nicht durch eure Leistung oder durch euren ungebrochenen Lebenslauf oder durch eure vorgespielte oder wirkliche Fehlerlosigkeit gerecht werdet, sondern durch das Kreuz Jesu, durch seine Liebe, die wirksam ist in uns. Wer weiß, dass er von der Vergebung Gottes liebt, lebt, kann leichter vergeben anderen und sich selbst. Und davon redet die dritte und letzte Mahnung. Seid auf Einigkeit aus und lebt in Frieden miteinander. Ja, das ist Paulus' Mahnung an seine zugegeben ziemlich zerstrittene Gemeinde in Korinth. Ich hoffe, dass wir nie so zerstritten sein werden, ihr Lieben, wie die damals in Korinth. Wer das mal lesen will, das ist wirklich erschütternd. Naja, wer schon mal Konflikte hatte, ich kenne das leider, vielleicht kennt das der eine oder andere auch, dass er schon mal einen Konflikt hatte in der Familie oder in der Nachbarschaft oder auf Arbeit. Konflikte zehren, ja, an den Nerven und an der Gesundheit. Ja, Dinge, über die man einfach nicht ruhig wird. So Dinge aus der Vergangenheit, Sachen, die einem noch nach Jahren den Schlaf rauben, die einem den Kamm schwellen und die Zornesröte ins Gesicht steigen lassen. Und doch, ich bin davon überzeugt, dass durch Gottes Geist und durch seine Kraft eine Versöhnung und eine Veränderung möglich ist, wo in uns eigentlich schon alles ganz, ganz fest war über Jahre. Nochmal zum Thema Streiten, auch für die Ehepaare. Streit ist manchmal wichtig. Ja, manchmal muss gestritten werden, es hilft alles nichts. Paulus' Mahnung, ihr sucht den Frieden, ist ja nicht so gemeint. Also seid mal alle immer hübsch lieb zueinander und deckelt, schiebt alles unter den Teppich, da ist eine Menge Platz. Nein, manchmal muss gestritten werden. Aber Paulus mahnt, euer Ziel in eurem Streiten, auch in eurem Streiten soll die Einigkeit sein. Das ist das Ziel. Worauf zielst du, wenn du streitest? Zielst du auf Einigkeit? Ziele nicht auf Verurteilung des anderen oder, ja, sondern auf Einsicht, auf Veränderung, auf Versöhnung und Annäherung. Also frag dich das ruhig mal beim nächsten Mal streiten. Also wenn das nächste Mal die Tür fliegt bei euch zu Hause, warum streite ich jetzt? Suche ich die Einigkeit? Oder habe ich ein gutes Recht, jetzt auch mal so richtig sauer zu sein und den jetzt einfach die nächsten 3 Wochen zappeln zu lassen? Oder sie, wie auch immer. Ein Grundsatz höre ich raus, damit schließe ich auch gleich. Bei Gott ist keiner festgelegt. Umkehr ist immer möglich. Sonst müsste ich nicht mahnen, ja? Und jetzt könnte jemand sagen, das ist aber blauäugig. Ja, da kennst du aber die Menschen nicht gut. Manche Menschen sind einfach so, die ändern sich nicht. Die bleiben immer so. Ich bin vor diesem Altar vor vielen Jahren mal ordiniert worden. Das heißt, ich bin zum Pastor eingesetzt worden. Und jeder Pastor muss ein Versprechen ablegen vor Gott und vor der Gemeinde, die dann da ist. Ich habe vieles versprochen und eines habe ich versprochen, das ist mir immer in Erinnerung. Und dieser Satz heißt, gib niemanden verloren. Gib niemanden verloren. Und ich habe das nie als nur meine eigene Verpflichtung gesehen, sondern immer als eine, die uns alle als Christen betrifft. Gib niemanden verloren. Resignation ist viel leichter als Hoffnung. Für manchen Menschen muss man wirklich sehr viel aufbringen, um die Hoffnung nicht zu verlieren. Es ist aber der viel leichtere Weg, sich abzufinden. Es ist der schwerere, die Hoffnung zu behalten. Und das stimmt im Zwischenmenschlichen wie für uns als Gemeinde oder für die Kirche insgesamt. Und so eine Woche nach Pfingsten, eine Woche nach dem Fest des Geistes Gottes, der damals in Jerusalem vor 2000 Jahren zu einer Verständigung geführt hat zwischen ganz, ganz, ganz verschiedenen Menschen. Eine Woche nach diesem Fest, das uns erinnert, dass das Ganze mit der Gemeinde mal ganz klein mit 12 Männern und ein paar Frauen angefangen hat in Jerusalem. Da will ich diesen Text, diese Mahnung mal so übersetzen. Traue es Gottes Geist zu, dass er dich und andere heute im Innersten verändern kann. Und wenn du ihn aus dem Blick verloren hast, dann beginne neu heute. Ich glaube, dass der bereit ist, sich im Licht Gottes zu sehen, auch das erleben wird, was Paulus in dem vorletzten Satz verheißt. Da heißt es, dann wird der Gott, der Liebe und Frieden schenkt, mit euch sein. Und wozu Paulus uns einlädt, ist, ich sage es nochmal, eine gelebte Gemeinschaft mit Gott. Und was Paulus seiner Gemeinde wünscht, das wünsche ich mir für mich, aber das wünsche ich auch vor allem euch. Der letzte Satz in unserem Text. Ich wünsche euch allen die Gnade, die der Herr Jesus Christus gewährt. Ich wünsche euch die Liebe, die Gott schenkt und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist bewirkt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.